Also was ganz klassisch auftritt, ist, dass sie ins Erstgespräch kommen, die Patienten, und sagen, ich habe mich informiert, habe das und das gehört und ich habe wahrscheinlich oder habe mit hoher Sicherheit, bin ich auf dem autistischen Spektrum oder habe ich ADHS. Das sind so die klassischen Dinge, mit denen vor allen Dingen jüngere PatientInnen kommen. Und dass man dann nochmal genau guckt, okay, was versteht derjenige darunter unter dieser Diagnose? Da könnte es dann, ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil sich eben durch diese Social-Media-Algorithmen Menschen auch so in Bubbles begeben, dass sie nur noch solche Inhalte konsumieren und immer mehr der Überzeugung sind, dass sie darunter leiden.
Ihr hört 50 Minuten, den psychoanalytischen Podcast der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin. Für die Länge einer Psychotherapiestunde bringen wir eine psychoanalytische Perspektive in Podcastform.
Kann man eigentlich zu reflektiert sein? Auf diese Frage stieß ich letztens bei TikTok. Für einige mag das merkwürdig klingen, so ähnlich, als könnte man zu schlau sein, um etwas zu verstehen. In einem der Videos zum Thema erklärt eine Creatorin, sie habe das Gefühl, hyper-aware, also so selbstreflektiert zu sein, dass sie sich darüber Erfahrungen erschwere. Sie sei sich in jeglicher Situation ihrer Empfindungen bewusst und käme daher niemals auf die Idee, diese eben unreflektiert einfach rauszulassen. Sobald sie anfange zu reflektieren, sei die Emotion jedoch weg, weil sie dann verstehe, woher sie kam. So komme sie letztlich nicht dazu, ihre Emotionen zu erleben. In den Kommentaren zum Video ist Zuspruch zu finden. Da geht es sogar um Psychotherapie. Jemand schreibt, sie sei aufgrund derselben Problematik für untherapierbar erklärt worden. Kein Psychologe könne helfen. Ein anderer Nutzer berichtet, bei ihm sei es durch Therapie sogar schlimmer geworden, da er nun noch mehr Dinge über sich wisse, über die er reflektieren könne. Noch jemand erzählt, eine ADHS-Diagnostik habe geholfen. Und eine andere Nutzerin habe sich von TikTok Autismus erklären lassen und ihre Erklärung darin gefunden, dass sie eben autistisch sei. Schon sind wir mittendrin in der unübersichtlichen Welt der sozialen Medien, über die wir heute aus der Perspektive der Psychotherapie und psychischer Erkrankungen sprechen wollen. Damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge 50 Minuten. Mein Name ist Daniel Jakubowski. Ich bin an der IPU für die Wissenschaftskommunikation zuständig. In dieser Folge unterstützen mich meine Podcast-Kolleginnen Jenny Gerks und Marie-Luise Alder, die beide auch als Psychotherapeutinnen arbeiten. Häufig läuft es in den sozialen Medien so. Eine vielleicht etwas kuriose Frage beginnt in kürzester Zeit zu wuchern. Kann man zu reflektiert für eine Psychotherapie sein? Kaum lässt sich unterscheiden, wer das Anliegen der Creatorin überhaupt verstanden hat, wer einfach nur assoziativ seine Meinung dazu gibt oder wer tatsächlich auf Basis von Fakten reale Erfahrungen berichtet. Ist das ein Problem oder kann es auch eine Ressource sein für uns als Gesellschaft? Und wie ist das nun? Kann man wirklich zu reflektiert für eine Psychotherapie sein? Unter Hashtags wie mentale Gesundheit oder Therapie versammeln sich mittlerweile zahlreiche Videos, die eine ganze Bandbreite an Themen abdecken. Zumeist sind die Videos eine Mischung aus Berichten über eigene Erfahrungen und Aufklärungen über Aspekte rund um psychische Erkrankungen. Aus der Perspektive der eigenen Betroffenheit schildern quasi Psychofluencer ihre Erfahrungen mit psychischen Erkrankungen und Psychotherapie. Ganze Accounts widmen sich dem Thema. Häufig machen aber auch Influencer und Creator einzelne Videos über mentale Gesundheit und weichen damit von ihren Fokusthemen ab. Zum Beispiel Daniel, der sich auf TikTok mit 3A schreibt. Er thematisiert vor allem Fitness und Ernährung. Zwischendurch stößt man dann aber auf ein Video, in dem er das hier erzählt.
Mir wurde gestern eine psychische Erkrankung diagnostiziert. Ich habe eine rezidivierende depressive Störung und gegenwärtig eine mittelgradige Episode und dazu noch eine generalisierte Angststörung. Warum rezidivierend? Weil ich 2021 schon mal eine schwere depressive Episode diagnostiziert bekommen habe und die Angststörung hat mehrere Gründe. Aber warum erzähle ich euch das überhaupt? Psychische Erkrankungen sind immer noch so ein Tabuthema und werden so komplett totgeschwiegen, dass sich sehr, sehr viele mit ihrer Diagnose sehr komisch und vor allem auch sehr alleine fühlen. Aber ich bin der Meinung, eine psychische Erkrankung ist genau das gleiche wie eine physische Erkrankung und man sollte sie deswegen auch genauso offen kommunizieren können.
In seinem Feed sind zwischendurch einige Videos, in denen es um Depressionen geht. Mal augenzwinkernd, mal ohne viele Worte, mal mit dem expliziten Bedürfnis, über die Realität psychischer Erkrankungen aufklären zu wollen. Damit zeigt er, wie psychische Erkrankungen im Alltag vieler Menschen eine Rolle spielen, auch und gerade, wenn sie dabei unsichtbar bleiben. Ähnlich ist es bei Philipp. Er tritt ebenso muskelgestählt auf wie Daniel, inklusive Vorher-Nachher-Bilder im Feed. Doch dann ist plötzlich ein Video dazwischen, dessen Titel verrät, dass Philipp es selbst für das schwerste Video hält, das er bisher hochgeladen hat. Darin erklärt er recht knapp, dass er als Kind sexuell missbraucht wurde. Einige Videos später zeigt er Zitate, mit denen er konfrontiert war. Etwa Kinder mit ihrer blühenden Fantasie oder Du bist ein Mann, dir kann das nicht passieren. Wieder ein Video später, seine Geschichte, geschrieben auf kleine Post-it-Zettel, die er nacheinander in die Kamera hält. Danach werden die Videos zu seinen Missbrauchserfahrungen häufiger. Er gibt auch Einblicke in seine Therapiesuche und seine Gefühlswelt.
Ich weiß nicht, wer das gerade hören muss, aber du bist nicht schuld. Nein, du hättest nicht noch klarer Nein sagen können. Nein, du hättest dich nicht noch mehr wehren müssen und nein, du hast dich nicht dazu entschieden, die Familie zu zerstören. Denn du bist nicht schuld.
Oder Jamie. Hey du, lass mal heilen, schreibt sie in ihrer Kanalbeschreibung mit dem Titel Jamie's Journey. Sie erzählt aus ihrem Alltag und ihren Erfahrungen mit Depressionen und ihrer komplexen posttraumatischen Belastungsstörung. Sie erzählt viel über ihr Leben, ihre aktuellen Erlebnisse mit psychischen Problemen, den Umgang damit, Therapieerfahrungen. Sie klärt aber auch an vielen Stellen auf, vor allem indem sie versucht, Missverständnisse und Vorurteile auszuräumen. Außerdem stellt sie immer wieder dar, wie schwierig es ist, mit einer psychischen Erkrankung umzugehen.
Du kannst als Person mit psychischen Erkrankungen eh nicht gewinnen. Gehe ich arbeiten, kann ich nicht krank sein. Gehe ich nicht arbeiten, bin ich faul. Mache ich nicht den Job, der in das Bild einer psychisch kranken Person passt, spiele ich allen nur etwas vor. Gehe ich einem leichteren Job nach, schöpfe ich mein Potenzial nicht aus. Treffe ich mich mit Freunden, kann es ja nicht so schlimm sein. Bleibe ich zu Hause, schotte ich mich ab und bin selbst schuld, dass es nicht besser wird. Mache ich mich fertig, heißt es, so schlecht kann es mir ja gar nicht gehen. Tue ich es nicht, sagen sie, ich solle mich nicht so gehen lassen. Wahre ich meine Grenzen und sage Verabredungen ab, bin ich unzuverlässig. Komme ich mit schlechter Stimmung dennoch, bin ich die, die den Vibe killt. Und gehe ich zur Therapie, bekomme ich vielleicht erstmal Zuspruch, aber doch auch nur so lang, bis sie merken, dass das Thema nicht in 3 Wochen durch ist. Es wird immer einen Menschen geben, dem es nicht passt, wie du mit deinen Erkrankungen in deinem Leben umgehst. Letzten Endes bist aber du der Mensch, der 24 Stunden des Tages mit dir verbringt. Du weißt am besten, was dir gut tut. Bleib bei dir, hör auf dich und lass sie reden. Du machst das toll.
Den Weg, öffentlich über psychische Erkrankungen und ihre eigenen Erfahrungen zu sprechen, fand Jamie, als sie 2023 in einer Tagesklinik war. Zu diesem Zeitpunkt sei ihr bewusst geworden, wie viele Menschen mit psychischen Erkrankungen kämpfen und habe von Anfang an viel Zuspruch dafür bekommen, dass sie ihr Erleben und damit das Thema sichtbar gemacht habe. Vor etwas über einem Jahr machte auch Lina diesen Schritt in die Öffentlichkeit, als Borderlina auf Instagram und TikTok. In vielen ihrer Videos erklärt sie das spezifische Krankheitsbild einer emotional instabilen Persönlichkeitsstörung des Borderline-Typs, wie es nach Diagnosehandbuch vollständig heißt. Sie erklärt dabei die Symptomatik und Möglichkeiten des Umgangs, stellt aber auch viele Situationen szenisch dar, um für Außenstehende nachvollziehbar zu machen, wie sich eine Borderline-Erkrankung zeigen kann. Persönlichkeitsstörungen sind komplexe psychische Erkrankungen und gar nicht so leicht zu diagnostizieren. Zwar ist Borderline nicht unbedingt die häufigste Persönlichkeitsstörung, vermutlich aber die bekannteste. Die Bezeichnung Borderline kommt vom Schwarz-Weiß-Denken bzw. dem Pendeln zwischen Extremen, das PatientInnen charakterisiert.
Borderline. Hat man irgendwie schon mal gehört, aber viele wissen nicht, was sich wirklich hinter diesem Begriff verbirgt. Ich wusste es lange Zeit auch nicht, bis ich die Diagnose bekam. Emotional instabile Persönlichkeitsstörung des Typ Borderline. Und es ist weit mehr als einfach nur Stimmungsschwankungen oder Gefühlsausbrüche. Dinge wie Risikoverhalten, Störungen des Selbstbildes, das chronische Gefühl von Leere, instabile Beziehungen und viel mehr gehören leider auch mit dazu. Es ist beinahe unmöglich, seinen Alltag zu bewältigen, da alles extrem ist. Gefühle, Sichtweisen, Empfindungen. Alles ist entweder 0 oder 100, schwarz oder weiß. Ein Graubereich dazwischen gibt es nicht.
Das sind einige wenige Beispiele, wie, vor allem auf TikTok und Instagram, psychische Erkrankungen besprochen, dargestellt, ja, aus der unsichtbaren privaten Situation hervorgeholt und überhaupt erstmal zum Thema gemacht werden. Ohne solche sozialen Medien wäre das nicht möglich. Das mag banal klingen, hat aber eine größere Bedeutung, als uns im Alltag bewusst sein mag. Denn es gab mal eine deutlich striktere Trennung zwischen Privatem und Öffentlichem, als wir sie heute kennen. Der Soziologe Jürgen Habermas hat zu dieser Frage vor über 60 Jahren seine Habilitation zum Strukturwandel der Öffentlichkeit geschrieben. Darin unterschied er einerseits das System der informellen, persönlichen, nicht öffentlichen Meinung und andererseits das der formellen, institutionell autorisierten Meinung. Öffentliche Meinungen waren zu dieser Zeit deutlich stärker an Institutionen gebunden. Privatmenschen äußerten sich in der Regel nicht öffentlich, da, wie Habermas schrieb, die privaten Lebensbereiche noch in ihrer ausdrücklichen Beziehung auf die Öffentlichkeit geschützt waren. Trotzdem wurde schon damals die Trennlinie zwischen privat und öffentlich unschärfer. Nach Habermas lag das an der Kulturindustrie, die das weite Feld innerseelischer und zwischenmenschlicher Beziehungen zu thematisieren begann. Man könnte aus heutiger Sicht sagen, Medien begannen Interesse an eigentlich privaten Themen zu entwickeln und darüber öffentlich zu berichten. Mit dem Internet ging diese Entwicklung weiter, aber in einer anderen Art und Weise. Klar, Privat- und Intimsphäre existieren auch heute noch. Mit Hilfe sozialer Medien kann aber jeder einen Einblick gewähren, wodurch das eigentlich Private plötzlich öffentlich ist. Eine einigermaßen verwirrende Situation, die aber wichtig zu bedenken ist, wenn wir uns anschauen, wie Betroffene öffentlich über psychische Erkrankungen sprechen. Man kann das kritisieren, es für Privatsache halten, etwas, worüber öffentlich eben nicht gesprochen werden sollte. Es für exhibitionistisch halten, dass Menschen derartige intime Informationen teilen. Dann bleibt aber auch aus, was an Antistigmatisierungsarbeit durch Betroffene geleistet wird. Ohne die Möglichkeit, sich auf Plattformen als Person darstellen zu können, fällt eine Möglichkeit weg, Vorurteilen und Missverständnissen entgegenzuwirken, die für Betroffene dann weiter Schaden anrichten. Immer wieder thematisieren die Creator und Influencer ganz direkt diese Stigmatisierung. Rundheraus leugnet jemand die Existenz von Depressionen in einem Video, das Daniel, der mit den 3a im TikTok-Namen, zeigt und dann kommentiert.
Und wenn noch einer sagt, Depressionen sind nicht real, dann drehe ich richtig durch. Ärzte geben mir bestimmt eine Diagnose, damit ich schön zu Hause im Bett gammeln kann. Es gibt so viel tolle Wissenschaft und so viele tolle Studien. Nur damit dann irgendwer wieder im Internet vor sich daherredet und meint, Depressionen sind nicht real. Im Endeffekt ist das irgendwo das Gleiche, als würde man einem Krebskranken seine Krankheit absprechen und sagen, er soll sich mal nicht so anstellen. Denn im Endeffekt sind Depressionen eine Stoffwechselerkrankung. Denn vor allem ist bei Depressionen das Gleichgewicht der ganzen Botenstoffe im Gehirn einfach komplett durcheinander. Und das Ganze wurde auch schon extrem oft wissenschaftlich belegt.
Oder du siehst aber gar nicht krank aus, schreibt Jamie als Titel in einem ihrer Beiträge. Und gibt darauf die Antwort, nur weil psychische Erkrankungen nicht auf den ersten Blick ersichtlich sind, macht sie das nicht weniger gefährlich. Seht genau hin, hört genau zu und seid da, bevor es zu spät ist. Auch das ist Teil der Realität psychisch erkrankter Menschen. Depressionen und andere Erkrankungen enden leider manchmal tödlich. Solltest du gerade in einer schwierigen Lebenssituation sein, hol dir bitte Hilfe. In den Shownotes haben wir dir ein paar Anlaufstellen verlinkt. Sich Hilfe zu holen, ist auch ein wiederkehrendes Thema der Videos zur mentalen Gesundheit. Philipp, der Fitnessmensch mit Missbrauchserfahrung, hat den Weg zu seinem ersten Erstgespräch für eine Psychotherapie per Video aufgezeichnet und auch schon vorher die Situation, in der er den Termin ausgemacht hat. Er versucht, einen Einblick zu geben, was nötig ist, wenn man sich entscheidet, in Therapie zu gehen, aber auch, wie es sich anfühlt.
Ich habe heute mein erstes Erstgespräch für die Therapie und so war's. Irgendwie, sage ich euch ganz ehrlich, war der Weg dahin seltsam. Denn auf der einen Seite hatte ich irgendwie gar nicht so viel Angst, wie ich eigentlich gedacht habe. Was mich irgendwie dann gleichzeitig wieder nervös gemacht hat, weil ich eigentlich auf diese Angst oder Aufregung gewartet habe. Und glaub mir, die kam kurz bevor ich dann an der Tür stand und geklingelt habe. Denn auf einmal wurde es irgendwie ernst und ich glaube, dann habe ich erstmal so richtig verstanden, wo ich hier eigentlich bin. Also ich hatte so einen kleinen Blackout, ging mir irgendwie alles dann auf einmal zu schnell und ich war mittendrin, war aufregend. Dabei war das Gespräch aber eigentlich gar nicht so schlimm.
Ohnehin sind Tipps von PsychotherapeutInnen ein wichtiger Bestandteil der Creator-Szene rund um Mental-Health-Themen. Borderline hat sogar eine Art Format, in dem sie Fragen aus ihrer Community an ihre Psychotherapeutin heranträgt und deren Antworten als Video veröffentlicht. Oder Florian Heide. Er ist Journalist, betreibt aber auch einen TikTok-Kanal, der, wie er schreibt, ausschließlich befasst ist mit Content straight aus meiner Therapie.
Warum kommen denn Tipps aus meiner Therapie so krank gut bei euch an? Na gut, machen wir weiter.
In Florians Videos geht es vor allem um Erkenntnisse und Veränderungen, zu denen er durch die psychotherapeutische Erfahrung gefunden hat. Bei ihm finden wir auch einen Erklärungsansatz für unsere Eingangsfrage, ob man denn tatsächlich zu reflektiert für eine Psychotherapie sein kann. Florian bildet dazu einen Kommentar in seinem Video ab, den jemand zu einem früheren Video von ihm abgegeben hat. Darin steht: Beim therapeutischen Erstgespräch wurde mir gesagt, ich bin zu selbstreflektiert und weiß, was meine Probleme sind. Also kann man mir mit meinen Angststörungen nicht mehr helfen.
Bin ich eigentlich zu schlau für Therapie? Ganz viele Leute haben unter mein Video über die Therapieplatzsuche geschrieben, dass sie selbst zu reflektiert sind und der Therapeut oder die Therapeutin sie deswegen nicht in Behandlung nimmt. Meine Therapeutin hat mir auch mal gesagt, dass ich zu den Intellectualizern zähle, aber was heißt das überhaupt? Also Intellectualizer heißt nicht zwangsweise, dass man super klug ist, sondern dass man halt irgendwann in seinem Leben gelernt hat, dass man Probleme nur dann lösen kann, wenn man sie auch wirklich, wirklich verstanden hat. Also klassisches Overthinking. Und ich mache das ständig. Ich grüble und grüble und grüble. Wenn es mir nicht gut geht oder wenn es anderen Freunden nicht gut geht oder so, dann denke ich immer bis zum bitteren Ende darüber nach, was denn das Problem ist, was denn die Ursache davon ist und was die Lösung sein könnte. Deswegen verstehen Intellectualizer auch ganz oft, was genau ihr Problem ist und weshalb sie in Therapie sollten. Aber, und jetzt wird's tricky, dieses ständige Verstehen wollen ist gleichzeitig auch der Hauptgrund dafür, warum es einem schlecht geht. Zumindest war das in meinem Fall so. Und das ist was, worauf sich Therapeuten einfach einstellen können müssen. Dass es bei Intellectualizern nicht reicht, dass sie verstehen, was ihr Problem ist, sondern dass man ihnen konkrete Methoden an die Hand gibt, damit sie das in Handeln umsetzen können.
Man kann also erklären, wie es dazu kommt, dass jemand sich für zu reflektiert hält oder das sogar von PsychotherapeutInnen gesagt bekommt. Und das ganz direkt innerhalb der sozialen Medien. Ein Video wie dieses von Florian gibt Orientierung in der unübersichtlichen Erfahrungswelt psychischer Erkrankungen. Wenn wir uns jetzt aber die Situation vorstellen, wie jemand vor seinem Smartphone sitzt und sich durch TikTok scrollt, interessiert an Aufklärungen über Themen rund um psychische Erkrankungen, wird es schnell schwierig mit der Orientierung. Wie viel aus den Berichten Betroffener kann und sollte man auf sich beziehen? Wie unterscheidet man, ob man es mit einem Video zu tun hat, in dem Wissen vermittelt wird, oder einem, in dem jemand etwas erzählt, das gerade auf einem Mangel an Wissen oder Erfahrung basiert? Es gibt eine Studie, die untersucht hat, wozu es führen kann, wenn eine solche Einordnung von Wissen unklar bleibt. In der Studie ging es darum, wie Informationen über Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung, also ADHS, auf TikTok dargestellt werden und welche Auswirkungen das auf die Wahrnehmung von ADHS bei jungen Erwachsenen hat. Die Studie war zweigeteilt. Für den ersten Teil wurden am 10. Januar 2023 die 100 meist gesehenen TikTok-Videos unter dem Hashtag ADHD für eine Analyse ausgewählt. Zwei klinische Psychologen mit über 20 Jahren Erfahrung bewerteten Symptom- und Behandlungsbehauptungen in den Videos hinsichtlich ihrer Übereinstimmung mit dem Diagnostikmanual DSM-5. In nicht ganz 50% der Videos fanden die Psychologen behauptete Symptome, die mit diesen DSM-Kriterien zusammenpassten. Die andere Hälfte berichtete von Symptomen, die auch oder vor allem bei anderen Erkrankungen vorkommen. Oder sie berichteten einfach von diagnostisch irrelevanten Erfahrungen. Im zweiten Teil der Studie wurden über 800 kanadische Studierende im Alter von 18 bis 25 Jahren zu ihrem Konsum von ADHS-Inhalten auf TikTok und ihrer Wahrnehmung von ADHS an sich befragt. Außerdem sollten sie ihre Einschätzung abgeben zu den 5 durch die Psychologen am besten und den 5 am schlechtesten bewerteten Videos. Wichtig ist, die StudienteilnehmerInnen setzten sich zu jeweils etwa einem Viertel aus Menschen mit einer formal gesicherten ADHS-Diagnose und ohne ADHS zusammen. Die andere Hälfte bescheinigte sich per Selbstdiagnose ADHS. Personen mit Selbstdiagnose konsumierten signifikant mehr ADHS-bezogene TikToks als Teilnehmende ohne ADHS, aber weniger als jene mit formaler Diagnose. Die Bewertung der Videos wich stark von denen der Psychologen ab. Und je mehr Videos konsumiert wurden, desto positiver war die Bewertung der guten wie auch der schlechten Videos. Ebenso wurde die Verbreitung von ADHS in der Bevölkerung als höher vermutet, je mehr ADHS-Videos konsumiert wurden. Bei Teilnehmenden mit Selbstdiagnose stieg bei mehr Videokonsum sogar die empfundene Sicherheit, tatsächlich ADHS zu haben. In der Diskussion der Studie wird genau diese Unsicherheit und Unklarheit besprochen, die Fluch und Segen von sozialen Medien ausmachen. Es gibt eine Kluft zwischen professioneller und Laienwahrnehmung von ADHS-Inhalten auf TikTok. Die Plattform kann zwar zur Entstigmatisierung beitragen, in den meisten Videos sind Informationen aber sehr ungenau und undifferenziert. Es sind eben immer noch persönliche, subjektive Erfahrungen, die in solchen Videos thematisiert werden. Der Algorithmus sorgt dann dafür, dass Interessierten immer mehr dieser Videos ausgespielt werden und sie möglicherweise immer stärker das Gefühl bekommen, zu einer Diagnose zu passen. In jedem Fall verzerrt sich das Bild, die Wahrnehmung von ADHS in diesem Fall oder psychischen Erkrankungen im Allgemeinen in anderen Fällen. Die Anzahl der Selbstdiagnosen in der zitierten Studie deutet es schon an. Viel mehr Menschen beschäftigen sich mit dem Themenbereich psychische Gesundheit, als von psychischen Erkrankungen tatsächlich betroffen sind. Das ist sicher auch ein gutes Zeichen, weil es zeigt, wie das Thema ins Bewusstsein von immer mehr Menschen rückt. Problematisch ist es, wenn Selbstdiagnosen benutzt werden, um darüber Eigenverantwortung abzuwehren und sich gewissermaßen zum Opfer zu stilisieren. Gleichwohl sprechen wir hier über einen Graubereich. Vielen Betroffenen psychischer Erkrankungen ist vermutlich gar nicht klar, worunter sie leiden. Den Schritt zu wagen, eine Psychotherapie zu beginnen, erfordert Mut. Natürlich vorausgesetzt, man findet in der heutigen Situation überhaupt einen Platz. Damit sind wir in der Psychotherapiesituation angekommen. Welche Rolle spielen Informationen und Wissen aus sozialen Medien in der Psychotherapie? Was ist von den Einblicken und Tipps von Betroffenen zu halten? Und inwiefern sind Inhalte aus sozialen Medien Thema im Therapiealltag? Darüber sprechen wir jetzt zu dritt mit Marie-Luise und Jenny. Beide arbeiten als Psychotherapeutin und begegnen dem mal mehr, mal weniger gefährlichen Halbwissen von TikTok und Instagram aus einer Art dritten Perspektive. Herzlich willkommen, ihr beiden.
Hallo.
Hallo.
Was ist eure spontane Intuition zu solchen Inhalten, wie ich sie gerade beschrieben habe? Eher Fluch oder eher Segen?
Pflegen, würde ich sagen. Also beides. Ich finde es irgendwie gut, dass sich Menschen informieren können, dass sie sich austauschen können, dass man auf so Social Media so offen über psychische Störungen und Leiden sprechen kann. Und gleichzeitig finde ich es auch schwierig, weil so viel Halbwissen kursiert, so viel Alarmismus, Selbstdiagnosen, auch von Therapeutenseite, die irgendwie Tipps geben oder vermeintlich Einblicke geben. Also ja, skeptisch, würde ich sagen.
Ich kann mich da irgendwie voll anschließen. Einerseits denke ich, dass es eine total gute Möglichkeit ist, weil es eben einfach total niedrigschwellig ist. Und weil ich jetzt zumindest mit meinen PatientInnen in den Behandlungen erlebe, dass es teilweise sehr angstmindernd sein kann und auch irgendwie sowas von Selbstwirksamkeit hat, weil sie wirklich zeit- und ortsunabhängig so Zugriff haben auf so eine Inhalte, sich dann damit beruhigen, trösten, informieren. Und auf der anderen Seite habe ich manchmal den Eindruck, dass das aber auch ganz schön Druck erzeugen kann und manchmal auch nach hinten losgeht, einfach wenn es so Konsequenzen für den Selbstwert hat, weil eben die Prozesse gar nicht so schnell laufen oder weil eine Verbesserung gar nicht so einfach ist, wie sie das irgendwie aus den Inhalten entnehmen, weil sie sich dann eben doch anders fühlen, weil sie mehr Zweifel haben, weil dann eben ein großer Vergleichsdruck einsetzt. Insofern glaube ich, ist das wirklich, hat das Vor- und Nachteile. Außerdem finde ich, ist es immer so ein bisschen die Frage, ob es innerhalb von einer therapeutischen Beziehung stattfindet oder außerhalb. Also ich könnte mir vorstellen, dass Leute, die die sozusagen keinen Zugang haben zu einer therapeutischen Behandlung, dass es für die viel, viel, viel besser ist als gar nichts. Ja. Und auf der anderen Seite ist es, finde ich, hängt es immer davon ab, wie wird damit umgegangen in der therapeutischen Beziehung, ob das von Vorteil ist für die jeweilige Behandlung oder eben nicht.
Fangen wir mal mit der Vorteilsseite an. Was sind so eure Erfahrungen, möglicherweise auch mit sozialen Medien oder was ihr vielleicht auch mal zufällig mitbekommen habt? Kann man aus eurer Sicht in sowas wie TikTok-Videos oder Instagram oder es gibt ja auch noch Facebook und YouTube und so weiter, kann man dort hilfreiche Tipps finden zur eigenen psychischen Gesundheit?
Naja, auch hier würde ich sagen, es it depends. Also einerseits finde ich, es ist irgendwie auch so eine große Frage, was ist denn, wenn TherapeutInnen selbst als Mental Health Influencer tätig werden? Da gibt's einfach überhaupt noch so gut wie gar keine medizinethische Prinzipien. Ich finde es auch eine Frage der, auch Fragen der Abstinenz oder Fragen der Arbeitsbeziehungen. Wie funktioniert das überhaupt, therapeutische Inhalte über Social Media zu vermitteln? Wie wirkt es überhaupt? Das ist ganz schlecht untersucht. Und wie gesagt, da haben wir uns auch noch gar nicht so richtig mit innerhalb unserer Richtlinien mit beschäftigt, wie das ausgestaltet sein kann, dass es gut für die PatientInnen funktioniert. Und auf der anderen Seite sind andere Mental Health InfluencerInnen, die vielleicht keine therapeutische Ausbildung haben, da ist ja dann auch schon die Frage, inwieweit kann man sagen, das sind ExpertInnen. Sicherlich gibt es da welche, die sich gut auskennen und die da auch hilfreich Informationen zur Verfügung stellen, aber ich denke, dass es da auch fragwürdige Inhalte gibt und die Prüfung nimmt ja niemand vor. Ja, das ist ja sozusagen, die stehen so nebeneinander und dann ist es die Frage des Users, da irgendwie verantwortungsvoll mit umzugehen.
Ich würde noch mal eine Differenzierung reinbringen. Wir reden ja über psychotherapeutische Inhalte, die über TikTok oder Social Media Kanäle transportiert werden und offengelegt werden. Und dann gibt's ja noch mal die Kategorie der Diagnostik. Also worunter könnte ich möglicherweise leiden? Da würde ich noch mal überlegen, so die Diagnostik-Schiene ist so schwierig. Also wir durchlaufen ein ewig langes Studium und Ausbildung, um diagnostisch wirklich wirksam oder irgendwie Aussagen treffen zu können. Und wenn dann über Social Media so kleine Videos gepostet werden, wo dann irgendwelche Symptome aufgezählt werden und dann jemand sagt, oh ja, das habe ich jetzt, dass das immer außer Acht lässt, dass es eben auch noch eine andere Möglichkeit gibt, warum man unter was leidet, also andere Ursachen gibt. Und das finde ich eher das Problematische oder das, wo man eben aufpassen muss, auch als User, dass man solchen Videos eben nicht zu schnell dann Gefahr läuft, sich da selber in eine Kategorie zu stecken oder sich auf irgendwas festzulegen, sondern dass da eben eine professionelle Hilfe nötig ist.
Ich habe auch gerade gedacht, wo du das sagst, Isa, es ist ja auch so ein bisschen die Frage, ob das dann einen Raum öffnet in ein Gespräch rein. Ja, also der Patient, die Patientin kommt und erzählt, dass sie was gelesen oder gehört oder gesehen hat und tauscht sich dann darüber aus. Und es ist so eine gemeinsame Suchbewegung. Vielleicht auch die Frage, warum ist so eine Diagnose auch so wichtig? Ja, auch das kann ja eine Bedeutung haben. Oder ist es eben was, das habe ich auch schon erlebt in Behandlungen, wo dann eine Tür geschlossen wird, wo dann gesagt wird, ich habe das jetzt und dann müssen wir nicht weiter drüber reden. Wir müssen auch über die anderen Dinge nicht weiter reden. Ich möchte jetzt unbedingt, dass Sie das so akzeptieren, wie es ist. Auch das ist dann so eine Beziehungsaussage.
Machen wir das mal, damit man das beim Hören besser verfolgen kann. In welchen Situationen spielen Inhalte aus sozialen Medien bei euch in der Psychotherapie eine Rolle? Was sind das für Situationen, in denen das vorkommt, in denen, weiß ich nicht, das berichtet wird, in denen ein Verweis gemacht wird, in denen Inhalte genommen werden, um daraus ein Thema zu besprechen in der Therapie beispielsweise?
Also tatsächlich werden digitale Inhalte öfter eingebracht und Social Media ist da irgendwie nur ein Teil davon. Es gibt zum Beispiel auch PatientInnen, die mit ChatGPT sich weiterhelfen, also zum Beispiel in großen Angstsituationen, dass die dann ChatGPT fragen, was kann ich tun, um mich zu beruhigen? Ja, und dann kommen die sozusagen in die nächste Stunde und sagen, mir ging es letzte Woche gar nicht gut und ehrlich gesagt habe ich mit ChatGPT dann darüber gesprochen, was ich tun kann. Es gibt dann, und ähnlich ist es auch sozusagen mit den Social Media Inhalten, dass irgendwie möglicherweise an Wochenenden, wo die Menschen alleine sind, wo sie sich viel Gedanken machen, dann eben Hilfe holen auf Social Media Plattformen von bestimmten Influencern sich Inhalte anhören zu dem Thema, was sie gerade beschäftigt. Also die kommen dann in die Stunde und sagen, ich habe mich jetzt mit Bindungsängsten auseinandergesetzt und habe dazu den und den Inhalt konsumiert und das habe ich mir dazu gedacht. Ja. Aber eben auch, wie Isa das schon gesagt hat, die Frage der Diagnose. Ja, also welche Symptome habe ich, in welche Richtung könnte das gehen, warum ist es wichtig für mich, das rauszufinden?
Also was ganz klassisch auftritt, ist, dass sie ins Erstgespräch kommen, die Patienten, und sagen, ich habe mich informiert, habe das und das gehört und ich habe wahrscheinlich oder habe mit hoher Sicherheit, bin ich auf dem autistischen Spektrum oder habe ich ADHS? Das sind so die klassischen Dinge, mit denen vor allen Dingen jüngere PatientInnen kommen. Oder ich habe eine Depression oder so. Und dass man dann nochmal genau guckt, okay, was versteht derjenige darunter, unter dieser Diagnose? Und was auch bedeutet die Diagnose für denjenigen? Und das dann nochmal genau eben zu untersuchen. Und da könnte es dann, ist es manchmal ein bisschen schwierig, weil sich eben durch diese Social-Media-Algorithmen Menschen auch so in Bubbles begeben, dass sie nur noch solche Inhalte konsumieren und immer mehr der Überzeugung sind, dass sie darunter leiden. Es kann aber auch eine ganz andere Diagnose mit sich ziehen oder es kann auch einen ganz anderen Grund geben, warum Menschen unter bestimmten Dingen leiden. Und das ist zum Beispiel eine typische Situation, wo man erst mal am Anfang gucken muss, so worum geht's hier eigentlich.
Ja, das hatten wir in den Beispielen auch schon, wo dann die ADHS-Selbstdiagnosen stattfinden und bei genauerem Hinschauen in diese Videos, auf diese Videos fällt auf, dass vieles davon gar nicht, entweder nicht zwangsläufig ADHS sein muss oder sogar tatsächlich eher auf eine andere Diagnose passt.
Also eine wirklich, was ich als sehr positiv empfinde und bisher auch da keine negativen Erfahrungen mitgemacht habe, sind eher Inhalte zur Gender-Dysphorie. Oder auch überhaupt ganz generell Gender-Themen, wo ich das schon als sehr förderlich erlebe, weil es eben um eine Identitätsentwicklung geht. Und dass dann auch wirklich auch in den Behandlungen gut darüber gesprochen werden kann und wir irgendwie auch gemeinsam an diesen Inhalten oder ich das Gefühl habe, dass die PatientInnen dann auch nochmal im Alltag gestärkter sind und sich dort besser vernetzen können, besser Informationen erhalten und so weiter. Also da ist es tatsächlich, das finde ich ein sehr positives Beispiel, was mir dazu einfällt.
Ist es denn so, dass ihr, also würdet ihr sagen, dass das sozusagen eine eigene Qualität hat mit sozialen Medien beziehungsweise dem Internet? Ich denke häufig darüber nach, ist etwas durch das Internet eigentlich tatsächlich anders oder ist es nicht häufig auch einfach, dass etwas mehr auftaucht? Also Leute, ich sag mal, im weitesten Sinne verirren sich ein bisschen in den sozialen Medien eher, als dass sie sich, weiß ich nicht, beim Lesen von Büchern in irgendwelchen Konstruktionen verirren. Lauert da sozusagen eine besondere Gefahr? Wie würdet ihr sagen, gibt es das beispielsweise auch, dass Leute ankommen und sagen, ja, ich habe jetzt hier ein Buch gelesen. Wo ist da vielleicht auch der Unterschied in der Qualität?
Ich würde sagen, der Unterschied ist der, dass ein Buch kein Algorithmus ist, der einen immer weiter in eine Richtung treibt. Sondern ich kann das Buch auch wieder zumachen und kann mir ein anderes Buch nehmen und kann dann wieder auf eine andere Fährte kommen. Und das ist gerade bei TikTok und YouTube zum Beispiel ist es echt schwer, sich in eine andere Schiene wieder reinzugucken. Und das sehe ich eher als problematisch. Und auch im Unterschied zu anderen Medien, weil diese Algorithmen eben darauf ausgelegt sind, immer mehr die Inhalte zu geben, dem Nutzer zu zeigen, die ihn interessieren.
Ja, für mich spielt es, glaube ich, dann wieder eine Rolle, wie verantwortungsvoll geht der Konsument, die Konsumentin damit um selber. Also ich glaube, wenn das Wissen darüber da ist, wie die Medieninhalte vermittelt werden und wie die Algorithmen, also wie das sozusagen funktioniert mit diesem Rabbit Hole, in was man dann fällt, kann man da, denke ich, das durchaus, also kann man da durchaus einen reflektierten Umgang damit finden. Ähnlich ist es ja insofern mit Büchern, als dass auch da wie so Zitationszyklen gibt, ja, also Leute, die dann sich wirklich nur noch auf den einen berufen und andere außen vor lassen. Die Frage ist eben, wer wählt, also dass es dort jemand ganz anderes auswählt, ja, und sagt, dieses Wissen nehmen wir mit rein, das lassen wir draußen. Das sind dann so, ja, für die Alltagskonsumentinnen wahrscheinlich auch wieder eher geschlossene Zirkel, was dann auch nicht so richtig transparent ist. Als Patientin, Patient, also ich denke, das ist, ich glaube, dass man einfach kurz gesagt wissen muss, wie funktioniert die Wissensaufbereitung.
Ja. Also, und das ist ja in der Wissenschaft, naja, toi, 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 Sache von Profis, ja, die das gelernt haben und die das professionell machen, sodass eigentlich ein System geschaffen ist, was darauf ausgelegt ist, dass man diesen Informationen vertrauen können soll. Das heißt aber ja, eigentlich sprechen wir darüber, dass wir auch in der psychotherapeutischen Situation mehr Anleitung brauchen. Also das sozusagen mit dem Schritt in die sozialen Medien, ins Internet, in das Prinzip des sogenannten User-Generated Content eigentlich ein Mehrbedarf an Medienkompetenz entstanden ist, könnte man sagen. Was das wahrscheinlich dann im Umkehrschluss auch notwendig macht, in der Therapie mehr zu besprechen. Also auch in so einem edukativen Sinne.
Ja, das denke ich auch. Also wirklich, wirklich überhaupt erstmal darüber zu sprechen, wo beziehe ich meine Inhalte her, vielleicht auch dazu wirklich, wie du sagst, auch dazu einzuladen. Ja, ich habe auch manchmal das Gefühl, bis überhaupt, also Isa hat ja jetzt gesagt, manchmal passiert das schon im Erstgespräch, ne? Bei mir in den laufenden Behandlungen kommt es manchmal erst so peu à peu raus. Also erst nach einer ganzen Weile, dass PatientInnen beispielsweise nach unseren Stunden sich dann nochmal anderweitig informieren oder dass sie an Prozessen dran sind, die sie beschäftigen, wo sie dann eben auch nochmal woanders gucken. Und überhaupt die Einladung auszusprechen, dass sie das auch wieder in die Stunden mitbringen, das finde ich total wichtig. Also das fiel mir auch erst so im Verlauf bestimmter Behandlungen auf. Oder das kam dann irgendwie mal durch Zufall zur Sprache. Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht. Aber eben auch zu gucken, was ist denn das eigentlich für eine Beziehungsaussage? Also was hat denn das mit unserer Behandlung zu tun? Warum wird dann in bestimmten Situationen dann doch auf jemand anderen zurückgegriffen? Es kann manchmal so eine Sache von so einer sogenannten Nebenübertragung sein. Das heißt irgendwie, dass die Beziehung, die therapeutische Beziehung vielleicht zunehmend wichtiger wird für den Patienten, da Ängste entstehen, Unbewusste, dass die nicht verloren gehen darf oder dass es dort immer näher wird und dass dann eben sozusagen auch im Außen ausgewichen wird auf andere wichtige Beziehungen und wenn es auch nur so parasoziale sind.
Das musst du kurz erklären. Also das heißt, in dem Moment, wo die Beziehung wichtiger wird, versucht man sozusagen einen Weg da rauszufinden, damit es einem nicht zu nahe kommt. Kann man das so sagen?
Ja, kann man so sagen. Also ich glaube, dass es, wenn Beziehungen wichtiger werden, ja da auch manchmal bewusste, manchmal auch unbewusste so Abhängigkeits- und Liebesgefühle entstehen können. Und es ist natürlich es ist natürlich legitim, dass das sozusagen, wenn sich das unangenehm anfühlt oder wenn da Ängste entstehen, dass man das auch versucht zu vermeiden oder zu verhindern. Und da kann das durchaus hilfreich sein, sich im Außen, also ich glaube, unabhängig jetzt von den digitalen Quellen wäre so ein Klassiker der Psychoanalyse, dass sich dann verliebt wird im Außen, ja, dass dann plötzlich jemand ganz anderer wichtig wird. Und ich könnte mir vorstellen, dass das eben auch im Social-Media-Bereich passiert, dass dann einfach jemand ganz anderer wichtig wird, wenn es darum geht, zu Rate gezogen zu werden.
Ja, und dann entsteht so eine Art, ja fast schon wie so eine Konkurrenz, so ein Konkurrenzwissen, das man dann anzapft und dann steht das auf einmal in Konkurrenz zu der Situation, die man in der Therapie erlebt.
Genau, so ungefähr. Und ich könnte mir vorstellen, dass es nicht nur in therapeutischen Beziehungen, sondern auch in Paarbeziehungen tatsächlich auch passiert. Ja, also dass das auch ein Druck für Partnerschaften sein kann, wenn man sich eben immer dann im Außen orientiert und seine Probleme irgendwie versucht, im Außen digital zu lösen.
Das ist ein gutes, sehr interessantes Stichwort tatsächlich, weil wir haben jetzt die ganze Zeit schon darüber gesprochen, wie es ist, wenn Betroffene in sozialen Medien über ihre Erfahrungen sprechen. Ich würde gerne noch kurz die andere Seite mit einbringen, wenn nämlich PsychologInnen oder PsychotherapeutInnen auf sozialen Medien sich äußern. Was mir beim Anschauen von deren Inhalten sofort auffiel, das meiste ist deutlich ruhiger, ob nun die Videos in ihrer Aufmachung, die Darstellung oder auch einfach die Stimmlage in den Videos. Zum Beispiel die Psychologin Viviane Hähne, die als Vivis Psychologie auf TikTok und Instagram Videos macht. Sie gibt Tipps für Ausgeglichenheit und psychische Gesundheit, klärt aber auch auf und gibt Hintergrundinformationen.
Hier kommen fünf geheimen Symptome einer Depression, über die wir normalerweise nicht so viel hören. Erstens, du machst nicht mehr die Aktivitäten, die dir immer Spaß gemacht haben, und sie machen dir auch keinen Spaß mehr. Du bist immer erschöpft, selbst wenn du richtig lange geschlafen hast, wachst du nicht ausgeruht auf. Du bist total reizbar und erwischst dich dabei, wie du dich schnell auch mal im Ton vergreifst, wenn du mit den Leuten um dich herum sprichst. Du hast ganz ungewöhnliche Schlaf- und Essensroutinen entwickelt, also schläfst und isst vielleicht mehr oder weniger als vorher und auch in einem ganz anderen Rhythmus zu ganz anderen Zeiten als gewöhnlich. Wenn diese 5 Punkte bei dir zutreffen, heißt das natürlich nicht sofort, dass du eine Depression hast. Aber sie können in jedem Fall Anzeichen dafür sein, dass etwas bei dir vorgeht und vielleicht gerade etwas nicht okay ist.
Auf Instagram arbeiten auch viele PsychologInnen und PsychotherapeutInnen mit Texten, die in mehrere Slides aufgeteilt als Beiträge geteilt werden. Das macht beispielsweise Nele Seert auf Instagram als Psychologin Nele. Sie schreibt zum Thema Konflikte, warum es sich lohnt, auf Rechtfertigungen zu verzichten. Sich erklären zu wollen, ist menschlich. Hier eine Idee, was man stattdessen machen könnte. Auf mehreren Slides führt sie aus, wie es dazu kommt, dass Menschen sich erklären wollen, wie dadurch Probleme entstehen und wie man es anders angehen könnte. Am Ende steht eine Art Take-Home-Message, quasi Psychowissen kompakt zusammengefasst zu einem Thema, das viele aus dem Alltag kennen. Und dann gibt es da noch diesen Trend, das Nervensystem.
Seit Tagen bin ich nur noch auf TikTok und Netflix am Bingen. Dabei macht mir das nicht mal mehr Spaß.
Klingt, als wär's so richtig platt. Sollen wir einfach eine Runde spazieren gehen oder so?
Nee, du, ich hab null Energie. Ich will mich einfach nur noch verkriechen. Kein Bock auf gar nichts.
Puh, klingt nach einem dysregulierten Nervensystem. Scheint so, als wärst du im Freeze-Modus.
Was meinst du?
Dein Nervensystem ist überlastet und reagiert mit Isolation darauf. Nichts macht dir mehr richtig Spaß, aber zum Rausgehen fehlst dir einfach an Energie.
Genauso fühle ich mich. Muss mich wahrscheinlich einfach nur zwingen.
Naja, dann arbeitest du halt permanent gegen den Widerstand an. Ist halt ultra anstrengend.
Was mache ich dann?
Du kannst Summen probieren. Das aktiviert über die Stimmlippen deinen Vagusnerv und hilft dir, dein Nervensystem wieder in Balance zu bringen. Einfach einen gleichmäßigen Ton für ein paar Minuten am Tag.
Sehr cool, das probiere ich mal aus. Danke.
Das ist Hadi Dabul. Er ist Arzt und befasst sich mit dem Schwerpunkt Nervensystem. Dazu bietet er sogar einen Kurs an. Diese Perspektive geht über die einzelne subjektive Ansicht hinaus. Sie ist eben eher medizinisch. Die Idee ist, dass wir Menschen auf der Symptomebene Einfluss auf unser Empfinden nehmen können. Also, bist du verspannt, ängstlich, dauernd erschöpft, ist vermutlich dein Nervensystem nicht im Gleichgewicht. Gerade an dieses Beispiel musste ich gerade denken, beim Thema jemand anders suchen, eine andere Art von Wissen oder eine andere Herangehensweise anzapfen und das dann möglicherweise sogar in Konkurrenz bringen. Was denkt ihr über solche psychologisch-psychotherapeutische Expertise in den sozialen Medien? Sollte es mehr davon geben oder würdet ihr vielleicht eher raten, die Finger davon zu lassen?
Was mir bei dem Ansehen dieser Videos aufgefallen ist, was ich als Konversationsanalytikerin spannend finde, sind die Darstellungen der Psychotherapeuten, wie sie sich in den Videos zeigen. Also von ich sitze ganz lässig an einem Tisch und habe eine Tasse Tee in der Hand und erkläre was, bis hin zu jemand steht da, also zum Beispiel der genannte Arzt, den du gerade erwähnt hast, der hat ein Stethoskop und einen weißen Kittel an, um sich eben auch als solcher auszuweisen, als Arzt. Eine Psychologin hatte das ICD-10, also das diagnostische Klassifizierungssystem vor sich liegen und also so diese kleinen Hints von, ich bin jemand, der hier aus einer professionellen Sicht spricht. Und was mir auch aufgefallen ist, dass Psychotherapeuten versuchen, die Angst zu nehmen vor Psychotherapien, also dass sie versuchen, zum Beispiel über Erstgespräche zu sprechen und aufzuklären. Eine Psychologin hat zum Beispiel ihre typischen Fragen, die sie im Erstgespräch stellt, hintereinander weggeschnitten. Mir kam es so vor, wenn ich mich in die Rolle von PatientInnen versetze, die das hören oder sehen, es kann angstmindernd sein, es kann aber auch Druck aufbauen, oh, was, da muss ich jetzt irgendwie Frage und Antwort stehen. Es kann auch die Idee aufkommen, es ist sehr entindividualistisch, also es geht gar nicht so richtig um mich, sondern es ist so ein Fragenkatalog, der abgearbeitet wird. Gibt es dazu Untersuchungen schon? Ich weiß es nicht, aber das wäre irgendwie spannend, wie solche Videos auch wirken.
Das klingt für mich aber, als bräuchte man dafür fast noch ein bisschen mehr Anleitung. Also das sozusagen ein bisschen wie mit einem Fachbuch, um den Vergleich nochmal zu bemühen. So ein bisschen die Frage ist, was genau guckt man sich da an? Und ne, was ist das für ein Mensch zum Beispiel? Ne? Man sieht, okay, der weist sich als Arzt aus mit seinem Kittel und seinem Stethoskop. Was ist von diesen Informationen zu halten? Inwiefern erzählt der mir was als Arzt und was geht mich das oder kann mich das als Patient angehen? Oder, ne, also es scheint so, als müsste man das sogar eher noch mehr erklären.
Und vor allen Dingen, welchen Hintergrund hat dieser Mensch, der da spricht? Also Psychotherapeuten sind ja so unterschiedlich in ihren Ausbildungen, also dass eben auch von der Psychotherapeuten-Sicht, die könnten ja auch erstmal sagen, aus welcher Richtung sie zum Beispiel kommen, welche Haltung sie überhaupt haben innerhalb der Psychotherapie. Da gibt's ja sehr unterschiedliche. Und so auch bei den Ärzten. Ist es ein Arzt, der jetzt schon im Fach steht und seinen Facharzt hat und fertig ist, der schon viele Patienten in seinem Leben gesehen hat und behandelt hat? Oder ist es jemand, der noch im Studium hängt und sich einfach jetzt schon dafür interessiert, Menschen Wissen weiterzugeben? Das fände ich auch eine wichtige Differenzierung, zu wissen, wen habe ich da vor mir.
Ich hatte gerade das vielleicht so ein bisschen plattes Bild, so ein Unterschied zwischen Fahrradfahren und sich angucken, wie Fahrrad gefahren wird. Ja, also ich glaube, dass es sich bei einer Psychotherapie und dem Konsum von einschlägigen Inhalten schon um unterschiedliche Prozesse handelt, die da ablaufen. Also klar können auch Bücher, Videos, irgendwelche medialen Inhalte eine Reflexion anstoßen. Sie können Informationen vermitteln, sie können Ängste mindern. Aber es ist eben doch etwas, was dann die Person mit sich erstmal alleine tut. Und in der Psychotherapie sitzt man eben doch jemandem gegenüber und da findet dann, glaube ich, doch auch eine andere Art von In-Beziehung-Treten statt. Und ich glaube, dass dieses In-Beziehung-Treten oftmals viel frustrierender sein kann und viel schwieriger und ja, vielleicht auch nicht so schnell, wie das vielleicht vermittelt wird. Und dass dieser Frust, glaube ich, ja gar nicht bei den Expertinnen, die auf Social Media arbeiten, ankommt. Ja, die sind ja nicht sozusagen, die sind, glaube ich, die sind in einer anderen Rolle. Die vermitteln, die helfen, die entlasten. Aber das, was da sozusagen an Schwerem möglicherweise kommt, wird ja da erstmal gar nicht, also da sind die ja nicht zuständig für, sozusagen. Ich glaube, dadurch, nur anknüpfend an vorhin an diesen Konkurrenzgedanken, erklärt sich vielleicht auch oft, warum dann parallel zu einer Psychotherapie eben auch auf so eine Inhalte zurückgegriffen wird, weil die erstmal viel entlastender sein können als so ein Gegenüber, was eher frustrierend ist oder wo die Erfahrung eher frustrierend sein kann, mitunter, muss ja nicht immer sein, aber mitunter. Und ich glaube eben, dass die Rolle eine ganz andere ist, die die Personen spielen im Leben der PatientInnen oder Konsumierenden.
Ich will gerne was zum Stichwort Konkurrenz sagen. Ich glaube, es ist super wichtig für Psychotherapeuten, offen zu sein für diese Medien und sie nicht per se als Konkurrenz anzusehen, sondern sich zu interessieren, warum derjenige, diejenige sich solche Social-Media-Inhalte anschaut und was sie daraus mitnimmt.
Also ich habe mich gerade gefragt, so, wenn ich davor sitze, wie kann ich das für mich, also mit welchem Mindset kann ich da rangehen, damit mir das beispielsweise nicht zu nahe rückt und ich mit den Informationen, mit denen ich da konfrontiert bin, besser umgehen kann? Also deswegen sage ich, was für ein Bild kann man im Kopf haben? Als was sollte man das sehen? Sollte man sich vielleicht tatsächlich vorstellen, das ist ein bisschen wie ein Buch, in dem ich lese und über ein bestimmtes Thema Informationen sammle und dann ist es aber auch gut, das wieder wegzustellen?
Ich habe gerade gedacht, das wäre eine sehr wichtige Frage für die Psychotherapeutenkammern in den jeweiligen Bundesländern, dass sie darauf einen Fokus haben und vielleicht auch tatsächlich Arbeitsgruppen bilden, die sich mit sowas beschäftigen, mit solchen Inhalten, mit dem Umgang damit und sowohl für die PatientInnen als auch die PsychotherapeutInnen Lösungswege anbieten, also entwickeln. Und das gibt's eben noch nicht. Und das liegt,
ja, genau.
Das liegt vor allen Dingen auch daran, dass in den Psychotherapeuten kann man sicherlich auch die ältere Generation sitzt, die damit nicht groß geworden ist und jetzt so langsam die neue Generation nachrückt, die sich auch was darunter vorstellen kann und das auch für wichtig erachtet, sich damit auseinanderzusetzen. Da, glaube ich, ist einfach berufspolitische Arbeit auch gefragt.
Du hast es jetzt schon angedeutet, es braucht mehr Anerkennung durch also durch die professionelle Seite, von der professionellen Seite. Es braucht vielleicht auch mehr Inhalte, es braucht mehr strukturierte Inhalte, könnte man vielleicht dann auch sagen. Welche Herausforderungen seht ihr, beziehungsweise vielleicht mal so gegenübergestellt, welche Probleme seht ihr aktuell, die angegangen werden müssten, und welches Potenzial seht ihr in sozialen Medien, vielleicht sogar, ich sag mal etwas überspitzt, als Mittel in der Psychotherapie?
Also ich glaube, dass, so wie Isa sagt, die medizinethischen Prinzipien aktuell noch total fehlen. Ja, also wirklich auch die Frage ist, unter welchen Bedingungen oder welche Kriterien legen wir an solche Inhalte an, damit wir davon sprechen können, dass die gut und hilfreich sind. Ich glaube aber auch, dass es eine Frage der Haltung ist. Also schon alleine finde ich der Begriff der ExpertInnen, wer ist das eigentlich? Ja, was sollen die Leute können? Was müssen die Leute können? Können nicht auch PatientInnen oder potenzielle PatientInnen oder betroffene ExpertInnen sein? Ich würde an der Stelle erstmal ganz keck sagen, ja, warum nicht? Ja. Ich glaube, da muss ich auch viel mit Begrifflichkeiten beschäftigt werden in dem Zusammenhang. Und ich denke, dass da auch dass da auch Veränderungen, die aktuell gesellschaftlich schon laufen, wahrscheinlich auch nochmal so ein bisschen besser reflektiert und aufbereitet und eingearbeitet werden müssen.
Ich sehe das große Potenzial der Entstigmatisierung, dass über psychische Probleme gesprochen wird, dass über schwere psychische Störungen gesprochen wird, dass sich Menschen, die betroffen sind, austauschen können, über ihre Prozesse offen sprechen können. Das halte ich für eine Riesenressource. Und eben als Problem haben wir ja schon viel besprochen, was eben auch problematisch sein kann. Also dass eben falsche Informationen oder sehr subjektive Informationen als allgemeingültig ausgewiesen werden.
Ergänzend dazu könnte es eben auch wirklich zu einer bestimmten Art von Entpathologisierung beitragen. Also dass einfach viel früher auch über mentale Gesundheit gesprochen wird, dass es überhaupt gar nicht erst dazu kommt, dass Menschen erkranken, einfach weil sie sich viel früher schon damit auseinandersetzen, was ist eigentlich los mit mir, was für Gefühle habe ich, in welchen Situationen bin ich gestresst, wann kann ich nicht schlafen. Also jede Art der psychischen Belastung, da gibt's, glaube ich, die Möglichkeit, sich viel früher damit auseinanderzusetzen, dass die irgendwie zum Leben dazugehören und dass sie nicht unbedingt pathologisch sein müssen oder werden müssen.
Das finde ich einen wichtigen Punkt der Pathologisierung, weil ich glaube, auch die Gefahr besteht, einfache Probleme, in Anführungszeichen einfache Probleme des Lebens zu pathologisieren und zu diagnostizieren, also in eine Diagnose stecken zu wollen. Und dass von Psychotherapeuten auch häufig berichtet wird, dass sie mittlerweile junge Patienten haben, die so mit sich beschäftigt sind, Selbstreflexion anregen, also dass solche Videos eben auch Selbstreflexion anregen, dass sie mit einem Problem in eine Psychotherapie kommen wollen, wo der Psychotherapeut oder Psychotherapeutin demjenigen sagen kann, was ja eigentlich schön ist, hey, das ist gerade das Leben, was schwer ist, aber es ist keine Krankheit, was ja auch entlastend sein kann, aber natürlich auch eine Herausforderung an die PsychotherapeutInnen Versorgung stellt.
Das finde ich aber tatsächlich auch eine Besonderheit, würde ich sagen, von Social-Media-Inhalten jetzt im Vergleich zu Büchern oder anderen Quellen. Also sicherlich gibt es auch da das Risiko, aber ich würde schon sagen, besonders bei Social-Media-Inhalten, dieser Aspekt der Selbstoptimierung, der eben dann auch im Bereich der Krankheitsbewältigung oder überhaupt der psychischen Gesundheit Einzug hält. Ich erlebe das als großen Druck der Patientinnen, richtig zu funktionieren, es hinzubekommen, leistungsstark zu sein, die Symptome loszuwerden. Das ist viel irgendwie unter diesem Aspekt, gar nicht unbedingt der Heilung oder des Verstehens oder des sich kritisch mit sich auseinandersetzen, sondern dass es viel darum geht, einfach wieder zu funktionieren. Und ich könnte mir vorstellen, dass solche Inhalte, je nachdem, wie die da auch formuliert sind, also dass dann doch auch eine Gefahr darin liegt, genau dem eher zu folgen, was ich dann wiederum als wirklich auch als destruktiv bezeichnen würde.
Das Potenzial der Entstigmatisierung und auf der anderen Seite der Druck, Schritt halten zu können, gut, perfekt sein zu müssen, irgendeinem Standard genügen zu können, irgendeinem Anspruch genügen zu können. Und dann, Jenny, wie du vor allem gesagt hast, eine Möglichkeit, in den Dialog zu kommen, ja, also darüber zu sprechen, ein Gegenüber zu haben. Und ich glaube, das ist vielleicht ein gutes, ne, ich würde mal sagen, Zwischenfazit angesichts der schnellen Entwicklung im Internet, die wir beobachten, für sich selber klar zu haben, zu realisieren, dass da eben nicht unbedingt ein Gegenüber ist. Und selbst wenn wir das Gefühl haben, ja, da spricht ja ein Mensch zu uns, ist dadurch noch kein Dialog entstanden. Und im Prinzip kann man ja nur, also höre ich aus euren Aussagen das Plädoyer dafür, diesen Dialog weiter zu fördern, beziehungsweise ins Gespräch miteinander zu treten. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir schon sehr oft gehört haben in diesem Zusammenhang. Und ich würde mal behaupten, dass es eher unterstreicht, wie schwierig das ist, dass in solchen Situationen, in denen beispielsweise soziale Medien sehr einfach verfügbar sind, wie schwierig man in solchen Situationen an eine Antwort des Gegenübers kommt und wie wichtig sie gleichzeitig dann aber doch ist. Ich danke euch sehr für das Gespräch.
Vielen Dank.
Gerne. Danke auch.
Keine Angst vor Social Media. Es lohnt sich, einen Blick in diese Welt zu wagen, die ja längst in unseren Alltag integriert ist. Nur wenn wir wissen, was in den sozialen Medien passiert, welche Inhalte dort kursieren, welche Art der Auseinandersetzung stattfindet, können wir auch konstruktiv damit umgehen. Das bedeutet dann eben, über das zu sprechen, was wir gesehen haben, ob in der Psychotherapie, mit Freunden oder Familie. Dann besteht auch weniger Gefahr, dass wir verwechseln, was Realität und was nur Teil einer Inszenierung in Videos und anderen Beiträgen ist. Denn viele Beiträge in sozialen Medien vermitteln einen Eindruck von Eindeutigkeit. Als wäre die Welt genau oder zumindest ungefähr so, wie sie in den Videos dargestellt ist. Diese Eindeutigkeit ist allerdings sehr selten, speziell in der Psychotherapie. Das heißt, bevor wir Erklärungen parat haben, die zudem hochindividuell sind und bleiben werden, gilt es erstmal auszuhalten, dass wir eben nicht wissen, noch nicht wissen, nicht so genau wissen. Viele der kurzen Videos auf Social Media suggerieren, man könnte ab und an eine Abkürzung nehmen, den Prozess verkürzen, den es aber notwendig zu durchleben gilt. Im Übrigen ist auch und gerade wissenschaftlich diese Vereindeutigung eine Illusion. Nicht mal empirische Wissenschaft, die also auf Erfahrung und Daten basiert, beansprucht, so eindeutig über die Welt sprechen zu können. Also, bleibt im Gespräch, stellt in Frage, was ihr euch anschaut, dann seht ihr am Ende vermutlich mehr. Damit verabschieden wir uns für dieses Mal und freuen uns, wenn ihr in der nächsten Folge wieder dabei seid.
Ist eine Produktion der Internationalen Psychoanalytischen Universität Berlin.